So, die Unruhe findet im Geist statt und nicht im Körper. Der Geist und der Körper sind zwei verschiedene Paar Dinge. Ohne einen Autofahrer bewegt sich das Auto nicht. Das macht keinen Mucks. Aber in dem Moment, wo der Autofahrer reinsteigt, den Zündschlüssel umdreht, Gas gibt, anlässt, Gas gibt, links und rechts dreht, Gang einlegt und umschaltet und so weiter, dann fährt das Auto. Genauso wie es der Fahrer will. Und genauso ist es mit dem Chitta und mit dem Körper. Wenn das Chitta ruhig ist, still ist, dann macht der Körper keinen Mucks. Dann rührt sich nichts. Also das heißt nicht, wir müssen nicht den Körper ruhig bringen, sondern wir müssen den Geist ruhig stellen. Ist der Geist ruhig oder ist das Chitta ruhig? Dann rührt sich im Körper nichts. Und die Unruhe im Geist, die können wir mit unserem Meditationsobjekt erreichen. Bleiben wir mit unserer Konzentration auf unserem Meditationsobjekt, dann wird der Geist ganz schnell ruhig. Schaffen wir das nicht mit dem Atem, weil der Geist zu viel denkt, dann nehmen wir uns das Hilfswort oder Meditationsopfer Buddha, Dhamma oder Sangha. Dann machen wir Buddha, 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 Buddha. Und wir lassen den Geist einfach nicht raus. Wir lassen ihn nicht entwischen. Merkt man, dass der Geist spazieren fährt, packt man am Schwanz und tun wieder zurück. Dann fährt er wieder raus, dann tun wir wieder zurück. Und da liegt die ganze Anstrengung in der Praxis. Wir lassen den Geist einfach nicht entwischen. Wir lassen es nicht so, dass der Geist herumstrahlt. Sondern wir führen ihn immer wieder und immer wieder und immer wieder zurück. So lange, bis er irgendwann mal bleibt. So lange, bis er irgendwann mal auf dem Meditationsobjekt bleibt. Bleibt er dann auf dem Meditationsobjekt, dann entsteht eine angenehme Stille. Eine angenehme Ruhe im Geist. Und der Geist fängt an, sich zu konzentrieren. Die meisten von uns empfinden das als angenehm. Genauso, wie wenn wir tagtäglich arbeiten, morgens in die Arbeit gehen, abends zurückkommen, empfinden wir es als angenehm, wenn wir uns irgendwo ins Bett legen können und ausruhen können. Ausruhen tun wir uns jeden Tag, ohne Frage, und man ruht unseren Geist aus. Wann haben wir den Geist zum letzten Mal wirklich tief zum Schlafen gelegt? Morgens, wenn wir aufwachen, denken wir über die Träume nach, dann denken wir über die Arbeit nach, dann sorgen wir uns über die Zukunft. Dann denken wir über die Vergangenheit nach und abends vorm zum Bett gehen, denken wir über das Morgen nach. Und so kriegt der Geist keine Ruhe. Kriegt keine Ruhe, wenn man ihn nicht immer wieder und sei es nur für 5 Minuten während des Tages, immer wieder auf einen Punkt konzentrieren, immer wieder zur Ruhe bringen. Vorhin sind wir gelaufen oder haben Gehmeditation gemacht oder mehr oder weniger meditatives Gehen. Ich habe gesagt, das Hilfreichste beim Gehen ist, wenn wir uns aufs Buddha konzentrieren. Und da haben wir während unseres täglichen Lebens haben wir da genug Möglichkeit. Wenn wir zur Arbeit gehen, wenn wir von der Arbeit zurückkommen, selbst wenn wir auf den Bus warten, können wir uns hinsetzen und können das Buddha machen. Wenn wir auf den Zug warten oder was auch immer. Selbst beim Fahrradfahren kann man das Buddha machen. Kann man achtsam sein auf das Wort Buddha, auf die mentale Repetition. Das heißt, während des Tages schärfen wir unsere Achtsamkeit. Und wozu ist das gut? Wenn man ein geschärftes Messer hat, dann kann man auch gut schneiden. Hat man ein stumpfes Messer, was immer man auch schneiden will, es funktioniert nicht. Und genauso ist mit unserem Geist, fangen wir an zu untersuchen, dann muss der Geist scharf sein. Vor allem muss der Geist objektiv sein. Ansonsten funktioniert es mit der Untersuchung nicht. Wenn wir uns überlegen, der Weg zum Ende alles Dukkhas, ist der Weg von Sila, Samadhi und Panya. Sila sind die 5 Tugendregeln. Samadhi ist Achtsamkeit und Konzentration. Und Panya ist Weisheit. Ohne Achtsamkeit passiert nichts, kriegen wir nichts mit. Das ganze Leben läuft an uns vorbei, wie man so schön sagt. Wir kriegen absolut nichts mit. Irgendwas in uns funktioniert wie ein Roboter. Er geht einfach auf den programmierten Gang. Und am Ende des Lebens fragen wir uns eigentlich, was wir gemacht haben. Wozu war das alles gut? Wir haben den Löffel abgeben müssen. Wozu haben wir gelebt? Waren wir nicht achtsam? Waren wir immer nur bewusst? Und es sind 2 unterschiedliche Dinge. Bewusst zu sein und achtsam zu sein. Wir können ganz bewusst gehen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir achtsam sind beim Gehen. Achtsamkeit ist einfach das Wahrnehmen, Wahrnehmen, Wahr und Nehmen. Einfach gewahr sein, wahrnehmen. Und Wahrnehmen ist eine Qualität des Chittas, ist eine der ursprünglichen Qualitäten des Chittas. Und die müssen wir entwickeln. Einfach gewahr zu sein, was passiert. Und es ist bei der Atemmeditation oder bei der Samatha, bei der Ruhemeditation, ist es entweder der Atem an der Nasenspitze, und dann tun wir unsere Konzentration einfach auf die Nasenspitze, oder es ist die mentale Repetition des Wortes Buddha oder Dhamma oder Sangha. Und da weichen wir einfach nicht davon ab. Und wenn wir die Atemmeditation machen und uns auf den Atem konzentrieren, an der Nasenspitze, dann ist das eine der Konzentrationspunkt an der Nasenspitze und das andere ist die Gewahrsamkeit des Atems, der da rein und raus fließt. Wahrzunehmen, ob der Atem fein ist oder ob der Atem rau ist, ob der Atem tief ist oder flach ist, ob der Einatmen länger ist oder kürzer ist. So. Wir wollen nicht den Atem irgendwo in irgendeine Ruhe bringen, sondern wir wollen nur wahrnehmen, wie er ist. Das ist die Qualität von Wahrnehmen. Und das ist die Qualität, die dann, wenn wir irgendwann mal in die Einspitzigkeit des Geistes gehen, übrig bleibt. Kann man dann als klares Wissen bezeichnen. Fallen wir in die Einspitzigkeit rein, das heißt, wird der Atem so fein, dass der Atem anfängt aufzuhören, dann ist da jemand, der weiß, dass der Atem aufhört und dann konzentrieren wir uns auf das, was weiß. Und dann fängt der Körper an zu verschwinden aus unserem Bewusstsein und dann fängt die ganze Welt an zu verschwinden aus unserem Bewusstsein und alles, was übrig bleibt, ist einfach klares Wissen. Und das ist die Funktionalität des Chittas, das ist das Wahrnehmen. Die Wahrheit vernehmen, kann man auch so sagen. Sind wir in dieser Einspitzigkeit drin, dann bezeichnet es mein Lehrmeister als das Nibbana des kleinen Mannes. Wir wollten doch schon immer mal gerne wissen, was Nibbana ist. Es ist nichts anderes als die Vorschau auf Nibbana. Derjenige, der drin gewesen ist, für denjenigen ist das wie ein kleines Wunder. Jeder, der sich irgendwie auf irgendeine Weise bemüht, und ich habe euch erzählt, wie man sich bemüht, man bemüht sich immer den Geist immer wieder auf das eine Objekt zurückbringt und nicht da nachlässt. Und je länger, desto besser. Nicht nur eine Stunde sitzen oder zwei Stunden sitzen, sondern 3, 4, 5 oder 6 Stunden sitzen am Stück. Oder eine Stunde, nicht nur eine Stunde gehen, sondern 2, 3, 4, 5 oder 6 Stunden gehen. Nicht abwechseln, sondern einfach durchgehen. So lange gehen, bis da niemand mehr ist, der geht. Auf und ab, auf und ab. Und irgendwann verschwindet derjenige, der geht. Dann ist er nur noch reines Gehen. Beim Sitzen ist es dasselbe. Dann ist er nur noch jemand, da ist dann nur noch Sitzen. Und das ist zwar nicht das tiefe Samadhi, in beiden Fällen ist es nicht das tiefe Samadhi, sondern es ist die angrenzende Sammlung. Derjenige, der da geht, oder derjenige, der sich bemüht, verschwindet. Derjenige, der das beim Sitzen sich bemüht, verschwindet da. Und da ist einfach nur noch Sitzen, oder da ist einfach nur noch Wahrnehmen, und dann nimmt man wahr, und wenn die Gedanken dann völlig aufgehört haben, nimmt man oder befindet man sich dann einfach nur noch auf der Ebene der Phänomene. Man nimmt einfach nur wahr. So. Man nimmt die Phänomene wahr. Das ist die angrenzende Sammlung. Komm mal raus aus der angrenzenden Sammlung, dann fangen wieder die Schwierigkeiten an. Dann kommen wieder die Gedanken hoch und dann kommen wieder Ängste, dann kommen wieder Sorgen, dann kommt wieder die Vergangenheit und dann kommt wieder die Zukunft. Aber im Grunde genommen ist das Samadhi nur das Trainieren. Auf der einen Seite das Trainieren der Konzentrationsfähigkeit, dass wir uns auf einen Punkt konzentrieren können. Und um wahrnehmen zu können, das Trainieren von Achtsamkeit. Und wie gesagt, Achtsamkeit ist das A und O unserer Praxis. Achtsam zu sein oder jeden Moment gewahr zu sein. Des Momentes gewahr zu sein. Nicht irgendwo selbstbewusst durch die Gegend zu rennen und denken, ich gehe ja ganz toll. Das hat überhaupt nichts mit Achtsamkeit zu tun. Das hat überhaupt nichts mit Wahrnehmen zu tun. Beim Gehen nehme ich entweder das Buddha wahr oder ich nehme den Atem wahr oder ich nehme die Bewegung des Körpers wahr. Und dasselbe ist beim Sitzen. Das ist wirklich Achtsamkeit. Das andere ist, sich zu überlegen, ich gehe von A nach B und renne die ganze Zeit hin und her und während ich renne, dann schaue ich dieses Schild an und jenes Schild an oder das oder jenes. Das lese ich oder jenes lese ich, das ist nicht Achtsamkeit. Achtsamkeit ist jeden Moment Gewahrsein, was im Körperbereich oder wenn ich das habe, was im Atembereich oder was im Denkbereich beim Buddha vor sich geht. Das ist Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist das A und O unserer Praxis. Das ist so groß, das ist so wichtig, dass der erhabene Buddha davon gesagt hat, derjenige, der Achtsamkeit hat für 7 Tage und 7 Nächte, der kann innerhalb dieser 7 Tage und 7 Nächte die Erleuchtung verwirklichen. So. Und es sollte euch einen Eindruck geben davon, wie wichtig es ist, achtsam zu sein oder Achtsamkeit zu üben. Wenn ihr nicht so achtsam seid, sagt der erhabene Buddha, dann dauert es vielleicht 7 Wochen, 7 Monate, 7 Jahre oder 7 Leben. Und bei manchen mag es vielleicht 7 Milliarden von Leben dauern. Wenn er einfach nicht gewohnt ist, achtsam zu sein. Wir lassen das Leben nebenzu ablaufen. Ich weiß nicht, wo bei den meisten Menschen der Geist ist. Der vergnügt sich wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund. Er hat sein Vergnügen daran und wartet nur darauf, bis er sterben und er uns in die Hölle runterbringen kann. Tugendregeln sind dazu da, um sie einzuhalten. Tugendregeln, die 5 Tugendregeln, hat der erhabene Buddha uns gegeben als unseren Schutz. Nicht um uns etwas wegzunehmen, sondern uns davor zu schützen, dass wir runter in die unteren Bereiche kommen. Und denkt ja nicht, dass es nicht Himmel und Hölle gibt. Himmel und Hölle gibt es. Und es gibt das Gesetz von Karma. Was auch immer wir tun, was auch immer wir denken, was auch immer wir sagen oder was auch immer wir handeln, das wird seine Auswirkungen haben. Ob wir das nun glauben oder nicht. Unwissenheit, sagt man so schön, schützt vor Strafe nicht. Kennen wir die Gesetze oder haben wir kein Interesse oder glauben wir die Gesetze dieses Staates nicht und wir werden erwischt, dann müssen wir, ob wir das gewusst haben oder nicht, die Strafe absitzen oder Strafe unsere Strafe oder die Strafe über uns ergehen lassen. Das nützt überhaupt nichts, ob wir das glauben oder nicht glauben, ob wir das wissen oder nicht wissen. Und genauso ist es mit den kosmischen Gesetzen. Ob wir nun glauben, dass es Himmel und Hölle gibt, wenn wir es nicht glauben, dann werden wir das spätestens im nächsten Leben erfahren, wenn wir nämlich runterrauschen. Karma hat seine Auswirkungen. Karma hat seine guten Auswirkungen oder seine schlechten Auswirkungen. Und wir können das überprüfen, wir können das in jedem Moment überprüfen. Das, was wir denken, dass wir ein gutes Ergebnis haben oder ein schlechtes Ergebnis haben. Das, was wir sagen, wird sich gut auf den anderen auswirken oder schlecht auf den anderen auswirken. Und das wird wieder zu uns zurückkommen. Jeder Bauer weiß das, das, was er sät, das wird er auch ernten. Wenn er Weizen sät, dann wird er keine Kartoffeln ernten, sondern er weiß es ganz genau und es wird Weizen sein. Kümmert er sich um seine Aussage, dann wird er viel Frucht tragen, kümmert er sich nicht, dann wird er wenig Frucht tragen. Und genauso ist es, wenn wir den Tendenzen unseres Geistes folgen. Folgen wir ihnen und sie haben schlechte Resultate, dann werden sich die schlechten Resultate vermehren. Folgen wir ihnen nicht und wir wenden es ab, wenn wir wissen, dass es schlechte Resultate oder unheilsame Folgen hat, und ersetzen es mit heilsamen Taten, die heilsame Folgen hat, dann wird sich das ändern. Aber ohne unseren Eingriff wird sich da überhaupt nichts ändern. Sondern wir drehen uns und wir drehen uns und die Spirale, wenn wir nichts ändern, geht hinab. Es gibt keine Spirale, die hinaufgeht. Die Spirale geht immer in die unteren Daseinsbereiche. Deswegen brauchen wir den Schutz bei jeder unserer Aktion von den Tugendregeln. Wir müssen wissen, ob wir in jedem Falle, sei es wenn wir denken, sei es wenn wir sprechen, sei es wenn wir irgendwas agieren, ob wir innerhalb dieser 5 Tugendregeln sind. Das heißt, keinem Lebewesen Leid zuzufügen, ist die erste. Nichts zu nehmen, was einem nicht gegeben worden ist, ist die zweite. Keine unrechte Rede, keine Lüge, keine harte, keine verletzende Rede zu führen, das ist die dritte. Keinen sexuellen Missbrauch zu betreiben, das heißt niemanden aufgrund seiner Position oder Macht sexuell auszunutzen oder in einer Partnerschaft heißt es Treue. Ein Mann, eine Frau und dabei bleibt es. Keine Sexualität mit anderen Wesen, also mit Tieren und so weiter. Das ist alles sexueller Missbrauch. Und keine Drogen und kein Alkohol. Drogen sind alles und Alkohol sind alle Sachen, die die Achtsamkeit vermindern. Nimm mir Drogen oder Alkohol, sagen oder tun wir Dinge, die wir später bereuen. Und aus diesem Grunde hat es der erhabene Buddha uns angeraten, keine Drogen und keinen Alkohol zu nehmen. Einfach, damit wir immer ständig bewusst sind, was wir tun, was wir sagen. Um was wir sprechen. So. Und insofern können wir das als unsere Schutzregeln nehmen. Schutzregeln, um nicht hinabzukommen. Um nicht in die tieferen Welten zu kommen. Kannst du mal das Fenster wieder aufmachen? So, über Samadhi habe ich schon gesprochen, Sila habe ich jetzt gerade erwähnt. Und dann das letzte ist Weisheit. Wir alle wissen, oder ich hoffe ihr wisst, dass Weisheit das einzige Mittel ist, um die 10 Fesseln zu durchbrechen. Weisheit hat überhaupt nichts mit Wissen zu tun. Hat überhaupt nichts mit Wissen gemeint. Wenn wir alles, wenn wir den ganzen Weg wissen würden oder wenn wir den lernen könnten aus Büchern, dann würde es uns keine Mühe machen, wenn wir das Buch lesen und wir verstehen, wovon er spricht, dass wir die 10 Fesseln loswerden, dass wir das Ende von Dukkha erreichen. Und da es das nicht gibt, da es keiner erreicht hat und da man das auf dieser Verstandesebene nicht erreichen kann, muss man sich Weisheit antrainieren. Und wo ist Weisheit zu finden? Weisheit ist im Herzen zu finden. Genau da, im Citta. Und Weisheit zu erlangen, heißt, das Herz zu trainieren. Nicht den Verstand. Der Verstand oder das Wissen über Dhamma hat nur eine einzige Funktion, uns zur Praxis zu bringen. In dem Moment, wo wir bereit sind, oder glauben, dass wir praktizieren müssen, dann brauchen wir das Dhamma nicht mehr. Sondern dann müssen wir den Weg gehen. Und der Weg ist der Weg von Samadhi und Panya und Sila. Wir müssen ständig aufpassen, dass wir nicht gegen die Tugendregeln uns vergehen. Wir müssen unseren Geist ausruhen, in die Stille bringen oder konzentrieren. Und wir müssen die Weisheit entwickeln. Und zwar die Weisheit in 5 Bereichen. Und das reicht vollkommen aus. Die 5 Bereiche sind die 5 Kandas oder die 5 Gruppen der Anhaftung, wie sie so schön bezeichnet wurden. Und das ist nichts weiter als der Körper, das Gefühl, Gedächtnis, Assoziationen und Gedächtnis, Assoziationen, Erinnerungen und dann das Denken, Meinungen, Ansichten und zum Schluss Bewusstsein. Bewusstsein heißt nichts anderes, als zu wissen, dass irgendein Datum in das Sinnesfeld eingetreten ist. Das ist alles. Wir wissen auch überhaupt nicht, in welches Sinnesfeld, noch wissen wir, was da eingetreten ist. Das ist alles die Funktion von Sanya und Sankara, also von Gedächtnis und Denken. Von Gedächtnis und Assoziationen, das klassifiziert das, wo es in welchen Sinnesbereich reingekommen ist und was es ist. Bewusstsein ist einfach nur das, was sich dessen bewusst ist, dass es in eines der Sinnesfelder gekommen ist. Wir haben 6 Sinnesfelder, das ist Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Fühlen, Denken und damit ist es. Und außerhalb diesem Bereich gibt es nichts, was wir erleben könnten. Außerhalb dieses Sinnesbereiches oder außerhalb dieses Bereiches der 5 Khandhas können wir nichts erleben. Deswegen sagt der erhabene Buddha, die ganze Welt, ihr Mönche, ist in diesem 6-Foot-Klafterlangen oder 6-Fuß-Klafterlangen Körper. So. Und da entsteht sie und da vergeht sie. Sonst ist sie nirgendwo da. Wir nehmen wahr durch unsere Augen, durch unsere Ohren, durch unsere Nase, mit unserer Zunge und mit unserem Körper und mit unserem Denken. So. Und mehr gibt's nicht. Und deswegen müssen wir gar nicht viel untersuchen, sondern wir müssen nur diese 5 Bereiche untersuchen. Haben wir diese Bereiche verstanden? Haben wir diese Bereiche wahrgenommen, so wie sie der Wahrheit entsprechen? Deswegen benutze ich das Wort wahrnehmen anstatt achtsam. Wahrnehmen, wie sie der Wahrheit entsprechen. Und dann haben wir auch keine Probleme mehr. Und das ist das ganze Geheimnis. Das ist das ganze Geheimnis der Praxis. Viel brauchen wir nicht zu wissen. Im Grunde genommen ist das alles. Wir brauchen, wenn wir die 5 Gruppen untersuchen, können wir uns zur Hilfe nehmen. Entweder Anicca, Anatta, Dukkha, die 3 Charakteristiken, aus denen der ganze Kosmos besteht. Das heißt Impermanence, Vergänglichkeit. Anicca ist Vergänglichkeit. Die Dinge entstehen und vergehen, entstehen und vergehen, entstehen und vergehen. Und alle diese 5 Gruppen, von denen ich gesprochen habe, entstehen und vergehen. Beim Körper dauert ist das Entstehungs- und die Vergänglichkeit etwas länger als bei den anderen. Bei Gefühl und Gedanken und Erinnerungen ist es ziemlich schnell. Beim Bewusstsein ist es am schnellsten. Entstehen und vergehen und entstehen und vergehen. Und wir haben, glaube ich, noch nichts in diesem Kosmos entdeckt, was noch nicht entstanden ist. Und was noch nicht vergangen ist. Es wird alles vergehen. So. Und da unsere 5 Gruppen zu diesem Merkmal oder zur konventionellen Realität gehören, das heißt zu diesem Kosmos gehören, entstehen sie und vergehen sie. Wie gesagt, beim Körper, das ist das Längste, was im Moment anhält, der wird geboren, der wird krank, der altert und stirbt. Und da kommt man nicht vorbei. Da kommt man nicht daran vorbei. Das wird einfach passieren. Ob wir es wollen oder nicht. Ob wir es wollen oder nicht. Und genauso ist es mit den Bereichen von Gefühlen. Angenehme Gefühle entstehen, ob wir es wollen oder nicht. Meistens wollen wir es ja. Unangenehme Gefühle entstehen, ob wir es wollen oder nicht. Und die vergehen auch wieder, ob wir es wollen oder nicht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Sie entstehen, sie haben eine gewisse Dauer und dann vergehen sie wieder. Das Problem bei uns, was uns dieses ganze Dukkha bringt in unserem Leben, ist das Anhaften an diese Dinge. Das ist das Anhaften an diese 5 Gruppen. Das ist das Anhaften, dass wir angenehme Dinge haben wollen und unangenehmen Dingen ausweichen wollen. Und das Komische oder das Skurrile dabei ist, dass wir selbst bei angenehmen Dingen, die wir erleben, diesen Dingen davonrennen. Nicht nur den unangenehmen Dingen entfliehen wir, sondern selbst den angenehmen Dingen entfliehen wir. Wir entfliehen den angenehmen Dingen, indem wir denken, das ist ja schön, Wir wollen mehr davon und was war die Situation, die das nochmal produzieren kann. Und so haben wir das angenehme Gefühl überhaupt nicht wahrgenommen, sondern sind genauso wie bei den unangenehmen Gefühlen in Gedanken davon gerannt. Das nochmal zu produzieren oder das verlängern zu wollen, und genau dasselbe machen wir bei unangenehmen Gefühlen. Wir rennen davon, indem wir einen Schuldigen finden, der dafür verantwortlich ist, oder versuchen, wie wir das verkürzen können. Warum nimmst du nicht eigentlich einen Stuhl? Kannst vielleicht besser drauf sitzen. So, das war das eine. Das Anatta, das heißt nicht ich. Was immer auch entsteht und was immer auch vergeht, kann doch nicht das Ich sein. Kann doch nicht unsere Persönlichkeit sein. Der Heilige Buddha hat uns gelehrt, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dies ist nicht mein Selbst. So. Und was anderes ist Anatta nicht. Wir ziehen die Dinge an und wir glauben, die gehören zu uns. Als ob wir irgendwann mal ganz nackt in eine Geisterstadt gekommen sind und dieses und jenes gefunden haben, uns Kleidung daraus gemacht haben, uns ein Haus gebaut haben und so weiter und so fort. Und nach 100 oder 200 oder 2000 Jahren haben wir vergessen, dass wir das irgendwann mal gefunden haben. Und dann kommt jemand anders an und macht es streitig und dann sagen wir, das gehört uns. Und wir haften so an ihm, dass wir das nicht mehr loslassen können. Vergessen haben, dass wir die Dinge nur an uns gezogen haben. Wir ziehen die Gedanken an uns, wir ziehen die Erinnerungen an uns und sagen, die gehören uns. Wir ziehen den Körper an, obwohl der uns gar nicht gehört. Wir haben nämlich überhaupt keine Kontrolle über diesen Körper. Weder haben wir eine Kontrolle über die Lebenszeit, noch haben wir eine Kontrolle, dass er krank wird oder gesund wird, noch haben wir irgendwie eine Kontrolle. Das, was wir ändern können, das ist minimal. Manche gehen zum Mediziner oder man geht zum Arzt und werden gesund. Andere müssen sterben an derselben Krankheit. Es ist Karma, dass das ausmacht. Das, was das Karma, das diesen Körper produziert hat, in dem wir gerade sitzen, das hat seine Lebensdauer und das hat seine Auswirkungen. Das zeigt uns, ob wir krank werden. Also ich meine nicht nur den Schnupfen. Das ist ganz alltäglich. Das ist, so kleine Krankheiten sind ganz alltäglich, die gehören mir zum Leben dazu. Ich meine schwere Krankheiten. Krankheiten, dass dieses aussetzt, Krankheiten, dass das kaputt geht und so weiter. Und das ist alles schon vorprogrammiert. Das haben wir schon von den letzten Leben, haben wir schon vorprogrammiert. Und so wird der Körper einfach laufen. Der hat seine Lebensuhr, in dem Moment, wo er geboren wird, hat er seine Lebensuhr und die läuft einfach ab. Ob wir es wollen oder nicht, da können wir nicht viel dran drehen. Können wir vielleicht ein paar Jahre dazusetzen, wenn wir uns gesund erhalten oder wenn wir den Körper ein bisschen trainieren und ein paar Jahre davon wegnehmen, wenn wir den Körper ungesund ernähren und ihn überhaupt nicht bewegen oder überhaupt nicht fit halten. Aber das ist ein minimales Prozentsatz. Dass das natürlich nicht heißt, das heißt es nur für dieses Leben. Allerdings werden sich diese Dinge auf das nächste Leben auch auswirken. Das heißt, und wie heißt das? Ransack. Gehen wir mit dem Körper unvorsichtig um oder wild um und nehmen keine Rücksicht auf den Körper, dann wird es natürlich die Lebensdauer im nächsten Leben bestimmen. Das ist doch ganz klar. Fressen wir in diesem Leben zu viel, dann wird es im nächsten Leben ganz bestimmt Verdauungsprobleme und Magenprobleme geben. Das mag sich vielleicht noch in diesem Leben auswirken, aber im nächsten Leben kommt das schon von Geburt an mit. Das müssen wir uns überlegen. Wenn es unser letztes Leben ist, dann braucht man nicht sehr viel auf den Körper aufzupassen. Aber wenn es nicht unser letztes Leben ist, dann müssen wir schon dafür sorgen, dass wir den einigermaßen gesund erhalten. Das, was wir heute machen, das wird sich in der Zukunft auswirken. Das, was wir heute erleben, ist das, was wir früher gemacht haben. Ohne Wenn und Aber. Ohne Zweifel. Wir brauchen gar niemanden zu suchen, der dafür schuldig ist, dass uns jetzt dies wehtut oder jenes wehtut oder dass wir jetzt das erleben müssen oder jenes erleben müssen. Da brauchen wir keinen Schuldigen zu finden, denn wir alleine selbst sind der Schuldige. Es gibt keinen anderen. Wir sind der Erbe unseres Karmas. Und das genau heißt das. Jeder Mensch ist der Erbe seines Karmas. Also, das, was wir jetzt erleben, ist das, was wir in der Vergangenheit gesät haben. Das, was wir in der Vergangenheit produziert haben. Und das, was wir morgen erleben werden oder im nächsten Leben erleben werden, ist das, was wir jetzt in die Wege leiten. Also, und das heißt es nicht nur, mit dem Geist umzugehen, den Geist sauber zu halten, sondern es ist dasselbe, mit dem Körper sauber zu halten, die Erinnerung sauber zu halten und alles Mögliche. Das wirkt sich von dem Moment, wo man das anfangen, wirkt sich das aus. Und ganz gewiss auch für das nächste und die nächsten Leben. Das ist mit allen Dingen, die wir da machen. Wenn wir Großzügigkeit anfangen, großzügig zu sein, wenn wir anfangen, dankbar zu sein, wenn wir anfangen, Achtung zu üben, Achtung vor anderen Menschen, Achtung vor anderen Wesen, und das sind hier in dieser Welt sehen wir nur zwei Wesensebenen, es ist die Tierwelt und die Menschenwelt, Achtung haben vor den Tieren und Achtung haben vor anderen Menschen, egal in welcher Position, egal in welcher Situation sie sind. Das sind drei Tugenden, die wir entwickeln müssen. Achtung oder Respekt. Großzügigkeit, einfach die Freude am Geben zu erlernen. Und Dankbarkeit für das, was wir jetzt im Moment erfahren. Egal, ob es gut ist oder schlecht ist. Dankbar, dass wir jetzt in der Lage sind, unser altes Karma abbauen zu können. Oder unser altes Karma genießen zu dürfen. Wenn es gutes Karma war. Aber wir denken immer nur, gute Dinge sind das, was wir verdienen und schlechte Dinge sind das, was auf uns herunterkommt. Da bestraft uns jemand. Stimmt nicht. Wir sind es, die das ausgesät haben. Und wir sind es, die es entfernen. Ich möchte es einfach nur mal ganz klar sagen, dass wir nicht ständig damit hadern, dass irgendjemand an unserem eigenen Unglück schuld ist. Wir sind es, die schuld sind. Das muss uns in jedem Moment oder sollte uns in jedem Moment klar sein, dass wir dann in diesem Moment auch nicht darauf reagieren müssen, dass wir nicht mehr dieses schlechte Karma weiter vertiefen müssen, sondern aufhören können, einhalten können und es in gutes Karma verwandeln können. Besser mit der Situation umzugehen. Wenn wir das wissen, wenn es uns jeden Moment klar ist, dass das, was wir gerade erleben, gerade im Moment erleben, das Ergebnis unserer eigenen Taten ist. Und wir der Einzige dafür sind, der verantwortlich ist. Und sonst niemand. Es gibt niemand, der verantwortlich ist für uns. Nur wir selbst. Wir sind verantwortlich, wenn wir in den Himmel kommen. Und wir sind verantwortlich, wenn wir in die Hölle rauschen. Und die meisten rauschen in die Hölle. Und nur manche, nur wenige kommen in den Himmel. Die meisten verspielen ihr Leben hier irgendwo auf der Welt. Genauso wie sie in die Spielbänken, in den Spielbänken oder in den Spielcasinos ihr Geld oder ihr Haus oder ihre ganze Familie oder ihren ganzen Besitz aufs Spiel setzen. So verspielen die Menschen ihr Leben und rauschen ab in die Hölle. Und das nicht so wenig. Der erhabene Buddha gibt uns da ein Beispiel. Als der ehrwürdige Ananda ihn fragt, wie viele Menschen denn in den Himmel kommen und wie viele Menschen in die Hölle kommen. Da antwortet der ehrwürdige Buddha zum Ananda, siehst du da diesen Stier? Wie viele Haare hat er auf dem Fell? Das sind die Menschen oder das sind die Wesen, die in die Hölle gehen. Und wie viele Haare hat er auf dem Kopf? Das sind die Menschen, die in den Himmel kommen oder Nibbana verwirklichen. So. Und dann müsst ihr euch fragen, jedem von euch, seid ihr die Haare auf dem Fell oder seid ihr die Hörner? Überlegt euch das gut. Das ist nicht, der erhabene Buddha war nicht der Einzige, der uns gewarnt hat. Wir waren alle, sind alle irgendwo mehr oder weniger christlich aufgewachsen und Jesus hat fast dasselbe gesagt. Er hat gesagt, die Masse geht durch das breite Tor, das in die Verderbnis führt, und nur wenige gehen den steinigen Pfad, der in das Reich der Himmel führt. Und warum glaubt man das nicht? Wir denken, wir sind Buddhisten und glauben, wir kommen in den Himmel. Genauso wie die Christen meinen, wenn sie an Gott glauben, dass sie in den Himmel kommen. Wenn wir nichts dafür tun, wenn wir nicht unser Leben ändern, dann gibt es einfach nur eine Fahrt, die Fahrt runter. Wenn wir nicht anfangen, die Schutzregeln einzuhalten, dann gibt es wirklich nur eine Fahrt und die Fahrt ist runter. Überlegt euch das bitte genau, das liegt in eurer Hand. In sonst keiner, kein anderer ist dafür verantwortlich. Es liegt vollkommen bei euch, wo ihr hingeht. Habt ihr Gutes gesät, dann werdet ihr auch Gutes ernten. Habt ihr immer versucht, die Tugendregeln einzuhalten? Und darum, da geht's um den Versuch, jedes Mal nicht nachzugeben, wenn man weiß, es geht gegen die Tugendregeln. Das ist das, was wir als Menschen machen können. Der Erste, der das wirklich vollkommen macht, ist derjenige, der in den Strom eingetreten ist. Der hält ganz automatisch die Tugendregeln ein. Der braucht sich gar nicht drum zu kümmern. Aber wir, jeder von uns, muss sich ständig fragen, was mache ich? Ist das innerhalb dieser Schutzregeln? Ist das innerhalb dieser Tugendregeln? Und dazu braucht man eine ganz gehörige Portion von Achtsamkeit. Und auch eine ganz gehörige Portion von Weisheit, die uns darauf aufmerksam macht, dass vielleicht das eine oder andere nicht ganz so koscher gewesen ist, was wir gemacht haben. Und wenn wir das merken, dann lassen wir davon ab und versuchen uns zu bessern. Ich hoffe, ihr seht, dass Achtsamkeit wirklich eines der tragenden Faktoren ist oder die Basis unserer Praxis. Das heißt, wir müssen Achtsamkeit jeden Tag üben. Und ich habe euch da am Anfang gesagt, wie man das machen kann. Wir haben im Leben, selbst in diesem Leben, haben wir noch genug Zeit. Während des Tages, wenn wir zur Arbeit fahren oder auch mal bei der Arbeit in der Kaffeepause, dass wir einfach da eine Achtsamkeitspause einlegen können. Wenn wir da zurückfahren, wenn wir einkaufen gehen oder wenn wir durch die Straßen wandern, brauchen wir nicht immer die ganzen Reklameschilder oder die Schauläden einzuschauen, sondern wir gehen einfach achtsam mit unserem Meditationswort oder mit unserem Meditationsobjekt um. Sind wir achtsam, dann kriegen wir viele Dinge erstmal mit, zum ersten Mal. Irgendwann wird es dann uns wie Schuppen von den Augen fallen, wenn wir das jeden Tag trainieren. Was wir eigentlich machen? Dann werden wir nämlich mitkriegen, dass wir die ganze Zeit unsere Hand ins Feuer strecken. Das heißt, wir verbrennen uns ständig unser Herz, weil wir uns über dieses aufregen, über jenes aufregen, das nicht wollen oder jenes nicht wollen oder das haben wollen oder jenes haben wollen. Und damit strecken wir eigentlich unser Herz oder setzen wir den Spirituskocher unter unserem Herz auf volle Flamme. Und das tut natürlich weh. Und dann beschweren wir uns, dass es weh tut, nicht wissend oder nicht merkend oder nicht achtsam genug, dass wir es waren, der den Gaskocher aufgedreht hat. Also, und das nächste Mal lassen wir halt einfach die Flamme aus. Wollen wir das Herz sich beruhigen und in die Stille eingehen. Es ist bei der Meditation oder bei der Praxis des erhabenen Buddhas muss man im Grunde genommen nicht viel verstehen. Ein paar Dinge muss man verstehen und der Rest ist alles Übungssache. Wie sagt man so schön im Deutschen, Übung macht den Meister. Und wenn man sich aber nicht tagtäglich übt, dann wird keiner zum Meister. Und diese Dinge müssen wir üben. Wir müssen Konzentration üben, wir müssen Achtsamkeit üben, wir müssen üben, uns innerhalb der Tugendregeln zu befinden und wir müssen Weisheit trainieren. Das heißt, die Dinge untersuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und das ist im Grunde genommen für uns nicht schwer. Wir machen das tagtäglich, wir versuchen den Dingen auf den Grund zu gehen, wir überprüfen Dinge, ob sie einfach im Einklang sind mit dem, was wir uns wünschen. Gehen wir in einen Laden rein und kaufen etwas und es passt uns nicht oder das erfüllt nicht unsere Ansprüche, dann lassen wir das nächste Mal sein. Gehen wir in unseren geistigen Laden rein, dann nehmen wir alles an, was reinkommt. Den überprüfen wir nie. Den befragt man nie, ob das, was er uns bringt, auch wirklich sinnvoll ist oder für uns erfreulich ist oder ob es uns überhaupt passt. Da müssen wir anfangen. Da müssen wir die Schraube ansetzen. Da müssen wir schauen, ob unser Geist nicht ständig irgendwas verspricht, was er nie einhält. Im Deutschen sagt man, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er dann die Wahrheit spricht. Unser Geist lügt uns ständig an. Er verspricht uns dies und er verspricht uns das. Wenn wir dies tun, dann werden wir glücklich. Wenn wir dies tun, dann empfinden wir dies. Wenn wir jenes tun, dann empfinden wir das. Und wann hält er das irgendwann mal ein? In dem Moment, wo wir anfangen zu überprüfen, dann weicht er nämlich aus und sagt, ja, das hat man nicht richtig gemacht und das müssen wir so machen und so machen und so machen. Er lässt sich aber nie festnageln. Im Grunde genommen haben wir den größten Lügner in unserem eigenen Chitta. So. Und den müssen wir mal festnageln. Den müssen wir mal überprüfen. Weil da liegt nämlich das ganze Unheil begraben. Wenn wir immer wieder glauben, das machen wir oder jenes machen wir und dann führt das zum Erfolg oder jenes zum Erfolg, dann kommen wir nicht weiter. Wir müssen ihn festnageln und überprüfen, ob das, was er vorhat, wirklich oder was er uns verspricht, wirklich eintritt. Und dann werden wir sehen, in 95% der Fälle tritt es nicht ein. Meistens sogar noch das Gegenteil. So, das ist eure Aufgabe. Das könnt ihr mal überprüfen. Und dann werdet ihr ganz schnell fündig werden. Und dann könnt ihr die Sachen sein lassen, die ihr überprüft habt und ihr wisst, dass es zum Negativen führt. Ja, ich höre jetzt für den Moment höre ich jetzt auf. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann könnt ihr die jetzt gerne stellen.